Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme und hier ist Folge 271.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ostern ist vorbei. Auch die Osterferien neigen sich dem Ende entgegen. Wir hoffen, ihr hattet ein paar entspannte Tage ohne Stress und Ärger. Ist ja auch wichtig, ne? Wir haben zum Beispiel ein paar Tage unseren Medienkonsum runtergeschraubt. Es hilft auch ungemein. Und manch einer, der hat sich ja auch einfach mit guten Freunden und Gleichgesinnten umgeben.
Hier, Roger Rabbit mit der tollen Schürze. Hier, Bugs Bunny mit dem Döner-T-Shirt und glänzend Harvey, mein Freund Harvey, mit einem wirklich kleidsamen Shirt und einem schönen Motiv drauf.
Klasse! Und zu viert haben die dann ihren eigenen Ostermarsch organisiert. Oder aber, das war Markus Söders Vorstellung, der neuen CSU-Minister. Bugs Bunny dürfte als Innenminister jedenfalls deutlich umgänglicher sein als Alexander Dobrindt. Aber auch die übrigen Posten machen uns Sorgen. Vor allem, wenn es um Außenpolitik geht. Denn da spitzt sich die Situation leider weiter zu.
Ist ganz schön was passiert in den vergangenen Tagen. J.D. Vance besucht Rom, einen Tag später verstirbt der Papst. Hat uns übrigens nicht überrascht. Der US-Vize hatte vor einigen Wochen ja auch Deutschland besucht. Kurz danach beerdigten Union und SPD mit dem Koalitionsvertrag die Meinungsfreiheit.
Das ist jetzt sehr geschmacklos und makaber, Herr Joppa. Aber ansonsten verbinden wir uns heute alle Papstwitze.
Ach was?
Ist der immer noch nicht auferstanden? Ich dachte, das wäre so katholische Tradition.
Stimmt, ja.
Nein, wir verbinden uns sowas. Wir wollen heute nicht geschmacklos sein. Geschmacklos ist ja schon der Zustand der deutschen Wirtschaft oder der inneren Sicherheit.
Ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder? Machen wir auch. Und los geht's in unseren ersten Themenblock.
Los geht's heute mit einer neuen Version eines Klassikers. Was wurde eigentlich aus?
Kennt ihr vielleicht aus Zeitungen? Mit dem Wissen von heute blickt man da auf Persönlichkeiten von gestern und fragt sich, was macht der heute eigentlich?
Okay, los geht's mit Philipp Amthor. Der war ja früher für das Startup Augustus Intelligence tätig. Für das Unternehmen reiste er an die schönsten Orte und besorgte dem Unternehmen Termine mit der CDU-Bundesregierung. Was macht der heute eigentlich nach seinem Rücktritt bei Augustus Intelligence und überhaupt?
Rücktritt wäre mir jetzt neu.
Na, wegen dem Korruptionsverdacht, den Rücktritt meine ich.
Den gab's natürlich nicht.
Ach so, was macht denn der frühere CDU-Politiker Philipp Amthor heute?
Der macht CDU-Politik.
Die Zerstörung der CDU. Ja, lol, ey.
So, genug Schabernack.
Ja, der Helge Lind der CDU.
Aber sag mal, was macht denn eigentlich Friedrich Merz?
Der ist zurückgetreten.
Nein, wirklich?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Doch, wirklich.
Ich bedauere das und er gehört zu unseren besten Fachleuten.
Mit diesem Brief hatte Friedrich Merz seinen Abschied vom Fraktionsvize und aus dem Präsidium Angela Merkel heute angezeigt.
Wir müssen alles tun, die gesamte CDU-Führung muss alles tun, um ihn im Amt zu halten, denn mit Merz ist die Mannschaft insgesamt stärker.
Das war vor über 20 Jahren, das war 2004. Danach hat Merz dann als Anwalt gearbeitet und 5.000 Euro am Tag verdient. Beauftragt vom staatlichen Bankenrettungsfonds Sofin.
Ja, wirklich. Friedrich Merz sollte eine Bank retten, indem er sie an den Markt bringt und verkauft. Es handelte sich um die WestLB.
Hat er denn die Bank gerettet?
Nein.
Die 5.000 Euro pro Tag waren also nutzlos. 1,98 Millionen Euro für nichts?
Wo denkst du hin? Natürlich haben die geholfen. Und zwar Friedrich Merz.
Und zwar in Euro und brutto. So viel verdient Friedrich Merz im Jahr. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz bezeichnete sich als Teil der gehobenen Mittelschicht in Deutschland.
Ja, Teil der gehobenen Mittelschicht mit 1 Million im Jahr. Jetzt neu bei RTL, wer wird gehobene Mittelschicht?
Was macht Merz eigentlich heute?
April. Ja, der macht April, glaubt dem bloß kein Wort.
Nein, ich meine, was macht der beruflich? Der ist doch bestimmt mega erfolgreich geworden.
Ja, der bekommt eine Millionengage in der Hollywood-Neuverfilmung von Pinocchio. Das Praktische, die Produktion konnte an der Maske sparen, die Nase, die wächst von ganz allein.
Worüber kannst du so richtig herzlich lachen?
Über gute Politikerwitze.
Ich muss sagen, ich finde das ja richtig erfrischend. In den vergangenen Jahren haben wir viel zu wenig Witze über die CDU gemacht. Da ging es ja meistens gegen die Grünen. Aber am besten wäre es natürlich, wenn wir beides miteinander verbinden könnten.
Also es gibt eigentlich eine relativ klare Deutung des Wahlergebnisses, nämlich die Leute wollen Daniel Günther als Ministerpräsident und die Grünen in der Regierung. Es gibt zwei Wahlsieger, Daniel Günther und die Grünen.
War das jetzt schon wieder ein Witz erzählt vom Märchenonkel?
Was macht eigentlich der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein?
Du meinst beruflich?
Nein, was macht er denn?
Nüchterne Politik.
Schon wieder nüchtern?
Nö. Zumindest noch nicht vollständig.
Robert Habeck, der manchmal verkatert aussieht, und Daniel Günther, der manchmal verkatert ist. Tolle Kombination. Wenn die sich treffen, fehlt eigentlich nur noch...
Maria Kron.
Was?
Na, für die Frauenquote.
Nein, ich meine einen Politiker.
Ach so, du meinst diesen Gorbatschow. Wie hieß der mit Vornamen? Wodka Gorbatschow.
Mann, joppa! Ich meine Olaf Scholz. Den einzigen Mann, der glaubwürdig einen Schluck Wasser in der Kurve darstellen kann. Und einen Trinker mit Wernicke-Korsakow-Syndrom im Endstadium.
Weint der oder lacht der? Egal. Treffen sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Daniel Günther.
Oh Gott, so beginnen ganz schlechte Politikerwitze.
Auf jeden Fall wirst du am Ende nicht lachen. Also treffen sich Habeck, Scholz und Günther.
Und bauen eine Brandmauer.
Falsch. Treffen sich Habeck, Scholz und Günther.
Im Helikopter 117.
Treffen sich Habeck, Scholz und Günther in Dithmarschen.
Gut windig hier in Dithmarschen, und in Dithmarschen bin ich. Das sieht man hier vielleicht auch in den Windkraftanlagen, Marschland und dann sehr viel Windkraft. Und das ist der Grund, warum Northvolt, eine schwedische Batteriefabrik, hier in der Nähe von Heide eine große Produktionsanlage aufbaut.
Hier seht ihr die drei Politiker beim Spatenstich in Dithmarschen. Habeck, Scholz und Günther beim Baubeginn von Deutschlands nachhaltigster Batteriezellfabrik. Das war im März 2024. Herr Joppa, was macht eigentlich unsere nachhaltigste Batteriefabrik?
Oh, die ist sehr nachhaltig. Sieht sogar danach aus, als wenn von dieser Fabrik niemals irgendeine Umweltverschmutzung ausgehen wird.
So nachhaltig?
Nee, so pleite. Im ZDF erfahren wir im November... Northvolt beantragt Gläubigerschutz in USA. Der Batteriehersteller Northvolt beantragt Gläubigerschutz in den USA und meldet ein Restrukturierungsverfahren an. Was das für den Bau einer Gigafabrik in Deutschland heißt.
Was heißt das denn für die Gigafabrik? Und was heißt das für Schleswig-Holstein? Im Dezember informiert der Landtag in Person der grünen Finanzministerin dazu.
Northvolt-Krise, 300 Millionen Zahlung per Nachschiebeliste. Nachdem Northvolt Gläubigerschutz in den USA beantragt hat, kommt das Land auf eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 300 Millionen Euro zu. Konkret geht es um 300 Millionen Euro, die das Land anteilig an einer Ausfallbürgschaft übernommen hat und nun an den Bund, der für die andere Hälfte aufkommt, zahlen muss.
Geil, oder? Hast du schon mal das Wort Nachschiebeliste gehört?
Nee.
Ja, was steht auf der grünen Nachschiebeliste? 300 Millionen für Northvolt. Was steht auf der grünen Abschiebeliste?
Nichts.
Also, zurück zu Northvolt. Im März 2025 kam dann der nächste Nackenschlag. Northvolt hatte ja Gläubigerschutz in den Vereinigten Staaten beantragt, nun also auch Insolvenz in Schweden.
Am Dienstag wurde dann bekannt, dass die Volkswagen-Tochter Scania bei Northvolt einstieg. Der Bau der Gigafabrik bei Dithmarschen ist aber weiter unsicher.
Mindestens 600 Millionen Euro könnte dieses Fiasko kosten. Der Spatenstich von Habeck, Scholz und Günther wird dann als sehr teurer PR-Gag in die Geschichte eingehen. Unsere Politiker haben dann Unsummen von Geld in ein praktisch schon insolventes Unternehmen gesteckt. Das ist peinlich.
Es sei denn, es erfüllt sich eine Prophezeiung vom Bundesphilosophen Robert Habeck. Denn der verspricht dem Standort eine goldene Zukunft.
Northvolt hat in ganz Europa gesucht, wo sind die besten Bedingungen, und sie wollen halt klimaneutrale Mobilität nach vorne bringen, also Batterien für Autos bauen, und sie wollen sie klimaneutral produzieren. Sie sind hier an die Westküste von Schleswig-Holstein gegangen oder gehen dahin, weil hier so viel erneuerbarer Strom ist, dass sie hier die Produktion grün machen können.
Ja, die Windkraft und die grüne Energie, das wird ganz, ganz groß. Das wird Deutschlands großer Kassenschlager. Nächste Station, Magdeburg. Treffen sich Robert Habeck, Olaf Scholz und Rainer Haseloff. Oh nein, wird das wieder so ein billiger Witz?
Ja, also wenn du jetzt 600 Millionen Euro billig nennst?
Nein, sag bloß, das wird jetzt wieder ein teurer Witz?
10 Milliarden Euro. Fast 10 Milliarden Euro an Subventionen wollten Habeck und Scholz dem US-Giganten Intel überweisen, damit der dann eine Chipfabrik in Magdeburg baut.
Die Chipfabrik sollte der ganz große Wurf der Ampelregierung werden. Der Beweis, dass Deutschland ein attraktiver Produktionsstandort ist. Allerdings musste man sich das Intel-Werk teuer einkaufen.
Der Mitteldeutsche Rundfunk schrieb im Juni 23: Intel-Zugeständnis, niedrige Strompreise zugesichert. Für die neue Intel-Fabrik in Magdeburg hat die Bundesregierung dem Chip-Hersteller nun möglichst günstige Stromkosten zugesichert, nachdem am Montag bereits ein Vertrag über eine Förderung von knapp 10 Milliarden Euro unterschrieben wurde, ist dies das nächste große Zugeständnis für die Ansiedlung der neuen Fabrik.
Es reichte also nicht, den Bau mit 10 Milliarden zu bezuschussen. Intel hat dann auch noch auf die teuren deutschen Strompreise verwiesen. Die Bundesregierung soll dann einen subventionierten Strompreis erwogen haben. Weiter heißt es beim MDR: Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung behält Intel sich vor, den Bau der Fabrik doch noch platzen zu lassen, sollte das Unternehmen das Projekt am Ende als nicht konkurrenzfähig einstufen.
Wenn Magdeburg trotz 10 Milliarden Subventionen und Strom aus Steuerzahlergeld immer noch nicht konkurrenzfähig ist, dann wird Intel nicht bauen.
Was wurde eigentlich aus der Intel-Chip-Fabrik von Magdeburg?
Tichys Einblick schreibt vor einer Woche: Intel zieht sich zurück. Chipfabrik in Magdeburg endgültig gescheitert. Der Schlamassel um die mit Milliarden subventionierte Intel-Fabrik in Magdeburg hat nun sein Ende gefunden. Der geplante Bau des Chipwerks ist vom Tisch. Der Technologiekonzern hat das Gelände für die landwirtschaftliche Nutzung freigegeben.
Ist auch sehr nachhaltig dann. Intel begräbt das Magdeburg-Projekt. Jetzt kommt die landwirtschaftliche Nutzung. Statt Computerchips kommen jetzt Kartoffelchips. Ja, mega. Also ich würde mich vielleicht mal an den noch Wirtschaftsminister Robert Habeck wenden. Für 10 Milliarden baue ich Ihnen auf jeden Fall jede Menge Kartoffelchips an.
Die deutschen Bauern würden sich freuen.
Nicht wahr? Ich habe die dicksten Kartoffeln. Ja, oder wie Ministerpräsident Rainer Haseloff dazu sagte:
Bei aller Enttäuschung, die ich auch persönlich habe, was die Unterbrechung anbelangt, bin ich trotzdem optimistisch, dass wir es gemeinsam schaffen, weil wir in den letzten 3 Jahren gerade zu diesem Projekt gezeigt haben, was wir können. Das hätte uns vorher im Außenverhältnis keiner zugetraut.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das hat sich übrigens auch ein gewisser Barack Obama gedacht. Im Jahr 2012, da hat er sich an seine Wähler gewendet und ihnen die Zukunft versprochen. Auch bei Obama, da ging es um eine Industrieansiedlung. Auch Obama versprach Fortschritt und jede Menge Jobs.
This month in Mojave Desert, a company called Bright Source plans to break ground on a revolutionary new type of solar power plant. It's going to put about 1,000 people to work building a state-of-the-art facility. And when it's complete, it will turn sunlight into the energy that will power up to 140,000 homes, the largest such plant in the world. Not in China, not in India, but in California.
Nicht in China, nicht in Indien, sondern in Kalifornien. Obama kündigt den Bau einer Sonnenstromfabrik an. Die wird revolutionär werden. Rund 1000 Arbeitsplätze werden entstehen. Eine hochmoderne Anlage produziert für 140.000 Menschen. Merkt euch das mal mit den 140.000 Menschen. Ich weiß nicht, ob irgendwer davon gesprochen hat, außer Barack Obama, aber er hat auf jeden Fall davon gesprochen. Mhm. Es sollte das größte Kraftwerk seiner Art weltweit werden.
300 Millionen Dollar sollte das Unternehmen Bechtel beitragen. Google Green war mit 168 Millionen dabei. Die US-Regierung hat eine Kreditgarantie von 1,6 Milliarden Dollar gegeben. Das Gelände kam außerdem aus öffentlicher Hand. Und hier seht ihr das Gelände von rund 14 Quadratkilometern.
It deploys around 173,500 heliostats, and each with 2 mirrors focuses solar energy on boilers. The project had a total cost of approximately $2.18 billion US dollars. In terms of lifespan, As long as you can avoid physical damage to the solar panels, it will continue to produce energy for many years.
Rund 350.000 Spiegel werfen das Licht der Sonne zurück auf Türme. Dadurch wird Wasser erhitzt, das dann Turbinen antreibt. So sollte der Strom der Zukunft dann gewonnen werden. Das ist das Sonnenwärmekraftwerk Ivanpah, eröffnet im Februar 2014. Revolutionär.
Was wurde eigentlich aus dem Sonnenwärmekraftwerk Ivanpah?
Nach nur 11 Jahren wird das Solarkraftwerk Ivanpah in der Mojave-Wüste geschlossen. Das einstige Vorzeigeprojekt, das mit 1,6 Milliarden US-Dollar gefördert wurde, brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Technik funktioniert nicht wie erwartet und die Anlage produzierte weniger Strom als geplant.
Ja, die Revolution ist ausgeblieben. Barack Obama sprach von Strom für 140.000 Haushalte.
Die Deutsche Welle hat berichtet, dass die geplanten 75.000 Haushalte nie versorgt werden konnten.
Barack Obama sprach von einer revolutionären neuen Technologie.
Doch schon im nächsten Jahr wird der Stecker gezogen. Nach rund 12 Jahren ist die Milliardeninvestition reif für die Schrottpresse. 350.000 Spiegel werden dann nicht mehr gebraucht.
Obama sprach auch von der Einsparung an CO2 und von grüner Energie.
Tatsächlich freuen sich Umweltschützer über das Ende der Anlage. Laut Focus hätte die Stromfabrik den Lebensraum Wüste gefährdet. Und nicht zu vergessen die Chicken Wings.
Hm, Chicken Wings, lecker, so mit Barbecue-Soße?
Chicken Wings aus der Solarfabrik. Die Los Angeles Times schreibt 2016, diese Solaranlage tötet 6.000 Vögel pro Jahr.
Oh.
Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ein makabres Feuerwerk spielt sich jeden Tag an der Autobahn nach Las Vegas ab. Vögel geraten in den konzentrierten Sonnenstrahl und fangen Feuer. Sie hinterlassen weiße Rauchwolken am blauen Wüstenhimmel.
Die Vögel wurden bei lebendigem Leibe gegrillt. Autofahrer wurden übrigens auch geblendet und die Spiegel, die haben sich auch irgendwie nicht so ausgerichtet, wie sie sollten.
Was wurde aus dem Sonnenwärmekraftwerk Ivanpah? Ein tödlicher Flop.
Hm.
Und ab nächstem Jahr dann eine Industrieruine.
Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you.
Was der nicht alles kann, der Barack.
Ja, treffen sich Barack Obama, Olaf Scholz und Robert Habeck.
Komm bitte nicht.
Aber wir werden gleich zur deutschen Industrie kommen. Ich will bloß noch sagen, ich finde es ja ganz witzig. Ne? Ich meine, wir halten ja jeden Tag der deutschen Politik den Spiegel vor. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schlauste im ganzen Land? Das ist natürlich unsere Nancy.
Ja.
Wer ist die Schönste im ganzen Land?
Sicherlich auch Nancy.
Ja, oder...
Aber nur, wenn die Baerbock ihre Schminkifrau nicht mehr hat.
Ja, gut, das ist die Baerbock, da kriegst du ja Robert einen Stock. Ich wollte reimen.
Ach, ist dir super gelungen.
Danke, aber das Tolle ist ja, Regierungskritiker in den Vereinigten Staaten können dann demnächst 350.000 Spiegel der Regierung vorhalten.
Das blendet ordentlich.
Wunderbar, dann kommen wir jetzt zur deutschen Industrie. Was macht eigentlich die deutsche Industrie?
Die produziert.
Wo denn?
In Polen. Weint der jetzt oder lacht der jetzt?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er einfach nur besoffen.
Benjamin.
Die deutsche Industrie wandert mal wieder ab. Unter anderem nach Polen. Mal ehrlich, worauf sind wir denn eigentlich stolz? Also was ist so richtig typisch deutsch? Welches Unternehmen steht für solide Produkte auf Weltniveau, die lange laufen, dafür zwar auch einen hohen Preis haben, aber auch so richtig echte Qualität liefern? Leute, ich meine Miele.
Mhm.
Miele Waschmaschinen mit ihren 100 Kilo, der Albtraum für jeden Umzugshelfer, aber der Traum für jede deutsche Hausfrau.
Ja. Und demnächst Traum des polnischen Industriearbeiters. Polskie Radio berichtet im August, deutsches Unternehmen verlagert Waschmaschinenproduktion nach Polen. Das deutsche Unternehmen Miele verlagert seine Waschmaschinenproduktion nach Polen und wird deshalb mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland entlassen.
Miele-Miteigentümer Reinhard Zinkan bezeichnet Deutschland als Hochlohnland und Hochsteuerland mit kurzen Arbeitszeiten und viel Bürokratie.
Jetzt will Miele sich von einigen dieser Hochlohnverdiener verabschieden. 1.300 Fachkräfte sollen gehen. Laut Presseberichten ist Miele bereit, bis zu 270.000 Euro Abfindung zu zahlen.
Wow, lieber Multimillionen Euro Abfindung zahlen, als Waschmaschinen in Deutschland bauen. Das ist aber auch eine klare Ansage in Richtung Bundesregierung.
Aber hallo. Fun Fact, Miele begründet den Umzug auch mit Nachhaltigkeit, denn in Polen würde man mit Photovoltaik und Geothermie arbeiten.
Ach was. Wenn Miele Nachhaltigkeit so wichtig ist, also ich hätte da eine tolle Industriebrache in Dithmarschen im Angebot.
Wir sehen hier, wie Klimaschutz und der Ausbau der erneuerbaren Energien und industrielle Investitionen gut miteinander Hand in Hand gehen, wie grüne Transformation gelingen kann.
Die deutsche Industrie produziert weiter.
In Polen?
Klar. Und in Tschechien. OptoVision Brillengläser, die werden demnächst in Tschechien produziert. Rund 240 Mitarbeiter, die fliegen raus, das teilte die Rodenstock-Gruppe mit.
WashTec verlagert Teile der Produktion und baut Arbeitsplätze in Augsburg ab. Die Modulfertigung wird künftig am Standort in Tschechien abgewickelt. Dafür werden in Augsburg 50 bis 100 Stellen gestrichen. WashTec macht übrigens Autowaschanlagen.
Die Novanta Europe GmbH, ein Hersteller medizinischer Geräte, verlagert bis Ende 2026 Teile der Produktion aus Ludwigsstadt und Sonneberg nach Přelouč in Tschechien. Dabei geht es um 200 Arbeitsplätze.
Und so weiter und so fort. Ich meine, selbst Autowaschanlagen werden hier nicht mehr gebaut. Weißt du, was noch Konjunktur hat? Geldwaschanlagen.
Ja.
Etliche Unternehmen packen also ihre Koffer und verlagern ihre Produktion. Begründet wird das übrigens nicht immer so lustig mit Nachhaltigkeit. Übrigens, ich frage mich, also wenn jetzt Miele da extra das Werk erweitert und Anbauten hinzufügt und sich darüber freut, dass da ja Geothermie ist, hätte man dann nicht auch in Deutschland ein neues Fabrikhaus mit einer Geothermie bauen können?
Nein. Weil Nachhaltigkeit in Deutschland ist ein Hoax, das wissen wir
auch so. Aber die Nachhaltigkeit im polnischen Kohlekraftwerkgebiet ist natürlich super. Viel besser.
Ja.
Meine Vermutung, aber Miele kann mich gerne korrigieren, da ging es gar nicht um Nachhaltigkeit, da ging es schlicht und ergreifend um die beschissene deutsche Energiepolitik. Aber das hat Miele öffentlich nicht so gesagt, da ging es öffentlich um Nachhaltigkeit. Aber bei anderen ist es übrigens ein bisschen transparenter. Die sagen zwar auch nicht, es ist halt Robert Habeck schuld oder es ist halt Angela Merkel schuld oder es ist halt Luisa Neubauer schuld oder es ist halt Olaf Scholz schuld. Es sind halt alle besoffene Politiker schuld. Das sagen die nicht, die reden meistens so verschwurbelt von Strukturproblemen und Kostendruck.
Ah. Ich finde klasse, dass es der deutschen Industrie ja gut geht, ne? Also in Tschechien. Ich kenne das Problem ja und generell muss man ja sagen, das sind unsere Brandmauerparteien im Endstadium. Ne?
Mich macht das alles ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ich meine, was hier verschwindet und was wir hier vorlesen, das sind ja Industriearbeitsplätze. Das sind auch gut bezahlte Arbeitsplätze und das sind dahinterstehende Lebensträume. Also Biografien von Menschen, die stolz sind, für hervorragende Unternehmen gearbeitet zu haben.
Ja.
Und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Das wird wegverlagert. Der Prozess läuft natürlich schon lange und immer mal wieder, immer mal stärker. Aber seit der grünen Transformation und dem Krieg gegen Russland kommt es mir so vor, als ob das deutlich schneller geht. Als wenn wir bei der Deindustrialisierung kein Tempolimit mehr haben, Herr Habeck.
Tja, Benjamin. Was ist die umweltfreundlichste Fabrik? Die geschlossene Fabrik.
Du meinst, das Miele Waschmaschinenwerk in Gütersloh wird sehr nachhaltig sein.
Bingo.
Ja, das mag sein. Aber ich frage mich, was haben wir denn am Ende dann überhaupt noch? Also, wieso sollte denn überhaupt noch eine Firma bei uns investieren? Welche Unternehmen sollen denn die Steuern zahlen? Was bleibt von Deutschland?
Tja, Benjamin, das ist ja wohl klar. Die Meinungsfreiheit, die Demokratie, das ist doch ein mega Standortfaktor bei uns. Tolerant, liberal und meinungsfrei, das ist Deutschland.
Und das bringt uns jetzt zur letzten Runde in unserem kleinen Spiel. Was macht eigentlich Nancy Faeser?
Wir werden das natürlich mit den Mitteln der Strafverfolgung verfolgen. Sowas geht gar nicht und ich verurteile das auch aufs Schärfste.
Nancy Faeser verurteilt aufs Schärfste. In diesem Fall übrigens ein Video über Robert Habeck.
Dass wir dem hart entgegentreten und ich freue mich auch sehr darüber, dass dieser Tage Menschen auf die Straßen gehen, um unsere Demokratie auch aktiv zu verteidigen und für die Werte unserer Verfassung einzugestehen.
Das war ein Ausschnitt aus dem Video Nancy Faeser verurteilt Geheimtreffen von Rechten und AfD in Potsdam.
Diese Gewalt, das sage ich in aller Deutlichkeit, ist in keiner Weise akzeptabel und ich verurteile das aufs Schärfste.
Nancy Faeser verurteilt Angriffe auf Polizisten auf pro-palästinensischen Kundgebungen.
Nancy Faeser verurteilt Flughafenblockaden.
Nancy Faeser verurteilt widerwärtigen Judenhass.
Nancy Faeser verurteilt Kriegsverbrechen in Butscha.
Nancy Faeser verurteilt rassistische Entgleisungen gegen Nationalspieler.
Nancy Faeser verurteilt terroristische Angriffe der Hamas.
Was macht eigentlich Nancy Faeser?
Sie verurteilt.
Und was macht sie noch?
Nancy Faeser hasst die Meinungsfreiheit.
Danke, Benjamin, dafür wirst du verurteilt.
Das jetzige Urteil gegen den Chefredakteur des Deutschlandkuriers schockiert auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki.
Es ist völlig unverständlich, auch unangemessen, auch falsch in der Sache, weil diese Äußerung in Bildform von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und von der Kunstfreiheit gedeckt ist.
David Bendels, Chefredakteur des Deutschlandkuriers, hat ein Nancy Faeser-Meme im Internet geteilt und erhielt dafür eine Haftstrafe von 7 Monaten. Ausgesetzt zur Bewährung.
Die Kriminalpolizei hat die Ministerin über die Fotomontage informiert und sie gefragt, ob sie denn eigentlich Strafantrag stellen wolle. Ja, das wollte sie. Faeser wollte verhindern, dass sie mit einem Schild im Internet zu sehen ist, auf dem steht, ich hasse die Meinungsfreiheit.
Und so kam Paragraf 188 Strafgesetzbuch zur Anwendung.
Von Benjamin übrigens liebevoll als Schweineparagraf bezeichnet.
Von mir hasserfüllt als Schweineparagraf bezeichnet. Alle Schweine sind gleich, nur manche Schweine sind gleicher. Politikerschweine haben nach Paragraf 188 Strafgesetzbuch mehr Rechte als Bürgerschweine.
Klasse. Mach ruhig weiter so. Ich sehe dich jetzt schon hinter schwedischen Gardinen und dann natürlich mit einer Schlagzeile. Ja? Nancy Faeser verurteilt Benjamin Golme.
Ja, ja.
Amtsgericht Bamberg verurteilt Benjamin Golme Haftstrafe auf Bewährung, ja.
Nein, das ist doch hier Satire, oder nicht?
Weiß man nicht. Die deutsche Meinungsfreiheit ist ein Buch mit 7 Siegeln. Lesen können es leider nur die Richter.
Allerdings auch nicht alle Richter. Ja. Ein pensionierter Richter wurde vom Landgericht Tübingen verurteilt. Er hatte Robert Habeck einen Vollidioten genannt und ihm in einem Gedicht die Beliebtheit von Hundekot attestiert. Das Urteil ist rechtskräftig.
Robert Habeck, ein Vollidiot, so beliebt wie Hundekot, das kann dann teuer werden.
Robert Habeck, ein Schwachkopf-Professional, ihr erinnert euch, das hatte der Rentner Stefan Niehoff ja vermutet und ein anderes Meme geteilt. Die Staatsanwaltschaft Bamberg verfolgt das übrigens nicht mehr.
Bedeutet das jetzt, Niehoff hat keinen Ärger mehr mit der Justiz?
Oh, doch, doch, den hat er schon. Denn die Ermittler hatten ja einen Durchsuchungsbeschluss wegen dieser Lappalie und haben dann etwas anderes bei ihm gefunden. Etwas, das nach meiner Auffassung übrigens definitiv satirisch gemeint war.
Hier seht ihr die Abbildung und einen Artikel von News dazu. Der fragliche Post zeigte ein SA-Plakat mit dem Aufruf »Deutsche kauft nicht bei Juden«, versehen mit Niehoffs Kommentar »Wahre Demokraten, hatten wir alles schon mal.« Eine offenbar satirische Replik auf aktuelle politische Boykottaufrufe gegen AfD-nahe Unternehmen.
Es ist schon schwierig mit der Meinungsfreiheit. Also, wer mit der AfD zu tun hat, der darf boykottiert werden. Wer sich nicht impfen lässt, darf beschimpft und diskriminiert werden. Wer gegen eine Quarantäneanordnung verstößt, kann in ein Lager gebracht werden. Wer aber glaubt, so etwas mit der NS-Zeit vergleichen zu dürfen, der kommt ins Gefängnis.
Und noch besser, wer täglich behauptet, das Erstarken der AfD ist vergleichbar mit dem Erstarken der NSDAP, wer meint, jetzt ist ein neues 1933 und nie wieder ist jetzt,
der kommt nicht wegen NS-Verharmlosung ins Gefängnis. Es ist auch keine Volksverhetzung, zum Hass gegen die AfD aufzurufen oder zur Gewalt gegen AfD-Politiker. Das ist auch kein Hassverbrechen, wenn man seine Mitarbeiter mit Kündigung bedroht, wenn sie von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch machen, vom passiven Wahlrecht mal ganz zu schweigen.
Nein, liebe Freunde, das ist Meinungsfreiheit. Das ist die Meinungsfreiheit, die Nancy Faeser liebt. Ganz aktuell schreibt übrigens auch The Economist über Deutschland. The threat to free speech in Germany, one of the freest countries in the world, takes a hammer to its own reputation. Und dazu ein Foto von Nancy Faeser.
Ach was, als wenn die deutsche Innenministerin die wahre Gefahr der Demokratie wäre. Weiß schon die Kriminalpolizei davon? Und die Staatsanwaltschaft Bamberg? Oder ermitteln die gerade gegen Professor Stefan Homburg. Hm. Stefan Homburg hat gerade einen Strafbefehl erhalten. Mehr als 10.000 Euro soll er zahlen. Nach seiner Aussage reichen die Vorwürfe von Nötigung über Verleumdung und Verwendung verfassungswidriger Symbole bis zur Delegitimierung des Staates.
Was macht eigentlich die Meinungsfreiheit? Tja, liebe Basta-Berlin-Gemeinde, erinnert ihr euch mal kurz zurück an den Februar? US-Vizepräsident J.D. Vance war zu Gast in München. Er hat eine Rede gehalten und über die Meinungsfreiheit in Europa. Danach waren unsere Politiker völlig schockiert. Wie kann er es wagen zu behaupten, wir hätten da ein Problemchen?
Wenige Wochen später wird ein Journalist zu einer Haftstrafe verurteilt und Oppositionelle versinken in Gerichtsverfahren, verlieren ihre Bankkonten, werden aus Hotels und Veranstaltungsräumen geworfen und leiden unter der Löschung ihrer Social-Media-Accounts. Alles ganz normal.
Just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree.
J.D. Vance, gucken, wen er als nächstes ins Grab bringt. Entschuldigung.
Ja, hoffentlich nicht sein Chef.
Oh, nee, deswegen ist er jetzt auf Auslandsreise.
Da wäre der Jubel groß, wenn Donald Trump eines natürlichen oder auch nicht natürlichen Todes stirbt. Das wäre ganz egal, die Leute würden sich freuen. Die Leute von der anderen Seite, die Leute, die Freunde der Meinungsfreiheit würden sich sehr freuen über den Tod von Donald Trump. Würden dann aber merken, dass es gar nicht nur Donald Trump war, der da gewählt wurde, sondern die Politik von Donald Trump. Und genau die Politik von Donald Trump, die finden in den Vereinigten Staaten von Amerika mehr als die Hälfte der Leute klasse.
Richtig. Auch übrigens immer noch entgegen deutscher Medienberichte.
Ja, also ich bin gespannt, wie es mit seiner Wirtschaftspolitik weitergeht. Das wird sich aber, glaube ich, in den nächsten 12 bis 16 Monaten zeigen.
Ja.
Und wenn er das auch noch hinkriegt, na dann, freut euch schon mal auf den nächsten Präsidenten Trump. Wobei das nicht so einfach wird mit der Verfassung, die wird ja nicht so oft geändert.
Das ist wohl, ja. Oder vielleicht macht er irgendwie so einen Move wie Putin damals. Weißt du, dann ist er Premier geworden und der...
Er kann nicht mehr.
Nee, er kann nur
8 Jahre, das ist ja das Verzwickte. Ansonsten
vielleicht wird er oberster Verfassungsrichter, das wäre doch auch ein Job für ihn, oder? Ernannt von J.D. Vance.
Irgendwas Oberstes wäre auf jeden Fall ein Job für ihn.
Ja.
Papst!
Das ist vakant, glaube ich.
Glaubst du, es ist Zufall, dass er zur Beerdigung des Papstes einreißt, dann wird er gleich die Konklave kapern.
Ja.
Ja, also das war auf jeden Fall unser Thema rund um die Meinungsfreiheit. Ist auf jeden Fall eine Sache. Ich habe meinen Bademantel sicherlich nicht ohne Grund an. So, lieber Benjamin, lieber Marcel, ich und meine Frau schauen liebend gerne jede Woche eure Sendung, aber die letzten Folgen waren etwas anstrengend, weil wir von dem Flüchtlingsthema genervt sind. Ja, wir wohnen im beschaulichen Unterfranken und für uns spielt es in unserem Alter keine große Rolle. Und ja, mir ist klar, dass es andernorts anders ist, aber das Thema bekommt meiner Meinung nach zu viel Raum bei euch. Liebe Grüße, Martin. Ja, Martin, jetzt war ich ehrlich gesagt auch froh, dass wir das jetzt im ersten Block mal nicht behandelt haben. Andererseits kann ich dir auch nicht versprechen, dass wir es demnächst nicht mal wieder behandeln.
Vielleicht sogar im zweiten Block.
Ja, vielleicht sogar im zweiten Block. Also ich könnte dir jetzt beispielsweise so ein bayerisches Dorf zeigen, was vielleicht gar nicht so weit entfernt ist von dir. Und da sollen auf 49 Einwohner 98 Flüchtlinge unterkommen. Mhm. Das Thema kommt dann schon relativ schnell, relativ nah bei dir, an dich ran. Mhm. Und es ist aus meiner Sicht ein Querschnittthema. Und wenn du Post von der Krankenversicherung bekommen hast zum Jahreswechsel und jetzt 1,2% Zusatzbeitrag mehr bezahlst, dann kommt das Thema relativ schnell an dich ran. Ich glaube, es ist einfach bloß die Frage, mit welchem Blickwinkel man auf dieses Thema schaut. Mhm. Und wenn man das als Generalthema sieht, dann ist es auf jeden Fall immer da. Und es geht tatsächlich um die Zukunft unseres Landes und welches Antlitz dieses Land in 30, 50 Jahren haben wird. Ich persönlich, mir ist das scheißegal, möge es brennen. Also ich habe keine Kinder, werde auch keine mehr zeugen, soweit ich weiß. Also von daher, nach mir die Sintflut. Aber vielleicht hast du ja Kinder, vielleicht wollen deine Kinder Kinder haben. Und dann wäre es vielleicht doch relevant, wie es in 50 Jahren hier aussieht. Ne?
Unter anderem hat das auch, wie du gerade schon sagtest, aber auch Auswirkungen aufs Bildungssystem. Auch das ist wichtig. Auswirkungen auf den Jobmarkt später und. Und wenn man das als gesamtgesellschaftliches Thema nimmt und jetzt nicht unbedingt immer nur auf Kriminalität und Migration schaut, was wir auch im zweiten Teil machen, aber nur am Rande, dann ist das natürlich ein sehr weites Thema. Aber mal gucken, was du dann zum zweiten Block sagst.
Ja.
Was meinst du? Sollen wir noch ein Ründchen drehen?
Unbedingt.
Wir starten in unseren zweiten Themenblock. Kurze Frage, was haben Friedrich Merz und der Osterhase gemeinsam? Na? Ist ja klar, beide sind schwer zu greifen, wecken große Erwartungen und hinterlassen nach ihrem Auftritt einen Haufen unerledigter Dinge im Garten der Republik.
Alles Gute, Ihr Friedrich Merz.
Ja. Ein Ostergruß des künftigen Kanzlers. Kein Feiertag ohne politische Instrumentalisierung. Irgendwie finden wir, in anderen Ländern ist Ostern oft spaßiger als bei uns. In Polen zum Beispiel, da gibt es am Ostermontag traditionell riesige Wasserschlachten. Und in Teilen Griechenlands wird danach zum Ostersonntag Feuerwerk abgefackelt.
In Neukölln bestimmt auch. Was gibt's noch für Traditionen? Auf den Bermudas, da lässt man Ostern hunderte Drachen steigen. In Schweden verkleidet man sich als Hexe. Und in Norwegen liest man an den Feiertagen gerne einen Krimi.
Drachen, Hexen und ein echter Krimi? Klingt wie ein Vorgeschmack auf unser neues Bundeskabinett.
Stimmt. Aber auch in Deutschland, da gibt's eine Tradition, die uns eigentlich ganz gut gefällt. Die Ostermärsche. Ursprünglich in den 60er Jahren von pazifistischen Bewegungen organisiert, da halten die sich bis heute. Wie zum Beispiel vergangenen Samstag in München.
Und auch in Dresden ging's auf die Straße.
Auch in Hamburg, dem Ruhrgebiet und quer durch die Republik, da demonstrierten die Menschen für Frieden. Einer von ihnen war auch der Theologe Eugen Drewermann. Der hielt beim Ostermarsch in Ulm eine bemerkenswerte Rede.
Wir müssen stärker sein als der Böse, indem wir noch böser werden und ihn niederzwingen mit den Waffen, die er einsetzen könnte, die wir aber schon verbessert haben, ehe er sie einsetzen kann. Und wir werden ihn vernichten. Baerbocks Sprache, Russland ruinieren. Ich sag's mit Mahatma Gandhi, es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Weg zum Frieden ist der Friede. Und wer nicht mit ihm anfängt, kann nicht bei ihm ankommen.
Sagt Eugen Drewermann. Und was uns mal wieder aufgefallen ist, der Wunsch nach Frieden verbindet unterschiedliche Generationen, gesellschaftliche Schichten und politische Strömungen.
Von der Partei Die Linke bis hin zu den Freien Sachsen, von der Gewerkschaft Verdi bis hin zu Corona-Kritikern. Die große Aufrüstungswelle stößt auf Ablehnung. Allerdings ist man sich in der Umsetzung dieses Widerstands noch nicht so ganz einig.
Links beschimpft rechts als Nazis. Wer eine Russlandfahne schwenkt, wird von den Ukraine-Unterstützern ausgebuht und auf dem Ostermarsch in Berlin. Da haben wir dann noch eine ganz besondere Gattung von sogenannten Friedensaktivisten gesichtet.
Entschuldigung, Sie haben eine Landkarte, eine Aufkleber auf Ihr Handy. Ist das Palästina oder wo ist Israel dann? Es gibt kein Israel.
Moment mal. Ich glaube, ihr habt da was falsch verstanden. Natürlich darf man auch für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen auf die Straße gehen. Die Forderung nach Frieden umfasst auch einen Frieden im Nahen Osten, klar. Aber die gleichzeitige Auslöschung Israels ist das Gegenteil von dem, wofür der Ostermarsch eigentlich steht.
Die Bild berichtet, Israel-Hasser laufen bei Ostermarsch in Berlin mit. Sie zeigen Terrorsymbole der Hamas. Fast 120 radikale Hamas-Anhänger mischten sich in Berlin-Kreuzberg mit Fahnen und zum Teil verbotenen Hamas-Terrorsymbolen unter die Teilnehmer des Ostermarsches 2025.
Was sagen denn die Gewerkschaften oder die Linkspartei dazu? Wenn sich unter tausende Montagsspaziergänger eine Handvoll Nazis gemischt haben, da hieß es doch auch immer, mit denen darf man nicht zusammen demonstrieren.
Besser Doppelmoral als gar keine Moral. Ah. In der vergangenen Woche gab es aber nicht nur Ostermärsche und Friedensdemos. Leider gab es auch wieder zahlreiche Schlagzeilen, die alles andere als friedlich waren.
Der NDR berichtet, Hamburg-Billstedt, Messerangriff an Bushaltestelle. In Billstedt hat ein Unbekannter eine 30 Jahre alte Rollstuhlfahrerin und einen 60-Jährigen mit einem Messer attackiert und verletzt. Vorausgegangen war laut Polizei eine Auseinandersetzung in einem Bus. Die Polizei fahndet nach einem arabischen Migranten.
Im Tagesspiegel lesen wir: Doppelmord in Bad Nauheim. Polizei nimmt 2 Tatverdächtige fest, mutmaßlicher Schütze weiter flüchtig. In der Kurstadt waren 2 Männer durch Schüsse getötet worden. Nun gab es 2 Festnahmen. Die Opfer sind Türken, die Täter haben ebenfalls einen Migrationshintergrund.
Die Bild notiert: Verdächtiger in Mainz festgenommen, Opfer stirbt nach Messerattacke in Park. Weitere Angaben zu dem Mann machte die Polizei am Montag zunächst nicht.
Außerdem hatten wir Messerangriffe in Wismar, Dresden und Rochlitz. Und es bleibt die Frage, was können wir tun? Und wie sollte der Staat auf die steigende Gewalt reagieren?
Ist doch klar. Der RBB berichtet vor wenigen Tagen:
Messerangriff mit Todesfolge in einer vollbesetzten U-Bahn mitten am Nachmittag. So geschehen am vergangenen Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Jetzt wird in der Politik diskutiert über Waffenverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr. Seit Februar gibt es in Berlin bereits 3 Waffen- und Messerverbotszonen. Jetzt soll das Modell auf den Nahverkehr ausgeweitet werden.
Die gute alte Messerverbotszone. Was kommt wohl als nächstes? Ein bundesweites Tötungsverbot?
Ja.
Eine sogenannte Mordverbotszone?
Nicht das Messer ist das Problem. Das Problem ist derjenige, der damit auf Menschen losgeht.
Und die AfD.
Bitte was?
Na, die AfD, die hat natürlich auch Schuld.
Vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels?
Ja. Das ist eine Nazi-Partei.
Finden Sie das nicht maßlos übertrieben?
Nein.
So nämlich. Und diese Nazi-Partei hetzt die Menschen in Deutschland ja überhaupt erst gegeneinander auf. So sehen es jedenfalls Saskia Esken und die SPD.
Und was kann man tun, wenn immer mehr Bürger den Altparteien den Rücken kehren und zur ungeliebten Opposition überlaufen? Die Schweizer Weltwoche berichtet: SPD-Politiker Ralf Stegner fordert AfD-Verbot, wenn Verfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextremistisch einstuft.
Na klasse. Übrigens, im parlamentarischen Kontrollgremium, das für die deutschen Geheimdienste zuständig ist, sitzt bislang kein einziger AfD-Abgeordneter. Eigentlich steht der Partei dieser Posten zu. Die übrigen Altparteien, die wollen das aber auch in dieser Legislaturperiode verhindern.
Der Verfassungsschutz. Immer ganz schnell dabei, wenn es gegen Regierungskritiker geht. Beim Schutz der Bevölkerung vor Islamismus und Terror sehe ich dagegen noch gewissen Ausbaubedarf.
Moment, Benjamin. Ich meine, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ist doch eigentlich alles super. Die haben doch alles im Griff, Benjamin. Deutschland ist sicher. Nehmen wir zum Beispiel die von Rot-Grün eingeflogenen Afghanen. Die Tagesschau sagt, da kann nichts passieren.
Fakt ist, diese Menschen, die da um Schutz bitten, die werden durchleuchtet. Vom Bundeskriminalamt, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vom Verfassungsschutz und von der Bundespolizei.
Sagt Isabel Schajani vom Westdeutschen Rundfunk bei den Tagesthemen. Ach, das ist doch auch die Frau, die diesen arabischsprachigen Instagram-Kanal betreibt. Ja. Was Frau Schajani als Fakt darstellt, ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Fragen wir doch mal jemanden, der sich damit auskennt.
Wie etwa den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Unter anderem er reagierte auf den Tagesthemen-Kommentar und zwar mit diesen Worten. Die Aussage, die Menschen, die Schutz bei uns suchen, werden durchleuchtet, ist irreführend. Es werden die Datenbanken von Verfassungsschutz, BKA, Bundespolizei und BND abgerufen. In aller Regel liegen dort keine Erkenntnisse über die Personen vor, weil sie noch nie in Deutschland waren. Die Datenbanken enthalten aber keine Angaben, ob diese Personen in Afghanistan Straftaten begangen haben, ob sie gewaltorientiert oder Extremisten sind.
Und darum dürfte uns auch folgende Meldung aus der Bild nach dem jüngsten Afghanistan-Flug nicht überraschen. Nach Landung in Leipzig, Ermittlungen gegen eingeflogenen Afghanen. Kontrollen bis 3 Uhr morgens, Verdacht auf Urkundenfälschung.
Ach was. Merkwürdig, dass das den deutschen Sicherheitsbehörden zuvor nicht aufgefallen ist. Erstmal fliegen wir die ein und dann schauen wir, wer das überhaupt ist.
Na, warum sollen es die afghanischen Ortskräfte denn auch schwieriger haben als die Migranten an den deutschen Außengrenzen?
Ach ja, von den 138 Personen im jüngsten Afghanistan-Flieger waren nach Auskunft des Auswärtigen Amts übrigens nur 5 Personen tatsächlich ehemalige Ortskräfte.
Aber da kann man wohl nichts machen.
Das sind genau die Leute, Frau Baerbock, Frau Faeser, die es übrigens abstellen könnte. Sie müsste den Flugzeugen nur die Landeerlaubnis entziehen, dann würden die gar nicht erst starten. Das sind die Leute, die ständig im Munde führen, wir sind sozusagen die Parteien der demokratischen Mitte. Aber die Wahrheit ist, und da zeigen Sie richtig Ihr Gesicht, auch Frau Baerbock, wenn Sie die Instrumente der Macht haben, wenn sie die in den Händen haben und sei es auch nur noch für 3 Wochen, dann wird diese Macht eiskalt exekutiert.
Sagt Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft beim Nachrichtensender Welt.
Und er sagt auch, die Überprüfung der afghanischen Migranten obliegt im Ausland dem Auswärtigen Amt. Und das Ressort von Annalena Baerbock habe unter anderem toleriert, dass Migranten falsche Identitäten angaben, nur um den Flieger nach Deutschland besteigen zu können.
Wahnsinn. Wir zählen jedenfalls die Stunden, bis Annalena endlich aus dem Kabinett fliegt. Das gilt aber eigentlich ja, für jeden der gescheiterten Ampel-Koalitionspolitiker. Zum Beispiel für Robert Habeck. Und ja, um den da gab es in den vergangenen Tagen ja durchaus Verwirrung.
Grünen-Fraktionschefin Hasselmann dementiert Meldungen, wonach der noch amtierende Wirtschaftsminister Robert Habeck sich zur Sommerpause aus dem Bundestag zurückziehen wolle. Habeck werde sich im Auswärtigen Ausschuss um das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA kümmern.
Aha, ja, geht er jetzt oder geht er jetzt nicht? Erst hieß es, Habeck übergibt sein Mandat einer grünen Nachwuchspolitikerin. Jetzt soll er plötzlich ein wichtiger Außenpolitiker im Bundestag werden?
Für das Verhältnis Deutschlands zur Regierung in Washington dürfte er jedenfalls genauso nützlich sein wie Annalena Baerbock bei der UN in New York. Also in etwa so hilfreich wie ein Flammenwerfer bei der Feuerwehr.
Die Latte für einen künftigen Außenminister in Deutschland hängt jedenfalls äußerst niedrig. Aber die CDU startet bereits eine neue Runde Limbo. Nach unseren Informationen haben im Moment 2 Unionspolitiker beste Chancen auf das Amt des Chefdiplomaten.
Nummer 1 ist dieser alte Bekannte.
Was mich beeindruckt hat vor ein paar Tagen, Sie wissen, es gab die Revolution in Syrien. Dort herrscht jetzt die islamistische Rebellengruppe, die ich vor wenigen Tagen ja mit der Außenministerin gemeinsam besucht habe. Aber trotzdem gab es eine Karfreitagsdemonstration oder Prozession der Christen in Damaskus.
Ja, klasse. Dann scheint es in Damaskus ja sicherer zu sein als in vielen deutschen Fußgängerzonen. Dann können wir doch eigentlich auch ruhigen Gewissens nach Syrien abschieben, oder nicht?
Na, so sicher ist es nun auch wieder nicht.
Ja.
Aber zurück zu Laschet. Der ehemalige NRW-Ministerpräsident und gescheiterte Kanzlerkandidat spricht sich für eine Wende in der deutschen Außenpolitik aus. Zum Beispiel bei NTV. Sich über Trump lustig zu machen oder ihn zu beschimpfen, ist keine Außenpolitik.
Stimmt. Und zum Thema Ukraine-Krieg sagt Laschet, der Krieg müsse schnell enden und außenpolitische Debatten dürften sich nicht immer nur um die Lieferung von Waffensystemen drehen. Jede Option, die Deutschland nicht in einen Krieg hineinzieht, sollte auf dem Tisch liegen.
Interessant. Aber Marcel, kann er damit bei einem Taurus-Kanzler Friedrich Merz wirklich einen Blumentopf gewinnen?
Das ist wirklich sehr unklar. Wir sind da skeptisch. Und deshalb hat dieser Mann auch bessere Chancen auf den Posten des Außenministers.
Die FAZ berichtet, Johann Wadephul, Putin ist disruptiv, aggressiv, hungrig. Der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul zeigt sich im Interview erschüttert über Donald Trump, zornig auf Wladimir Putin und erläutert, warum Deutschland für ihn auch im Donbass verteidigt wird.
Ach du liebes Lieschen. Was glaubt ihr, wer macht das Rennen? Der launige Laschet oder Wadenbeißer Wadephul? Oder jemand ganz anderes? Wir haben da auch schon gleich einen schönen Vorschlag. Er hat reichlich Lebenserfahrung, er ist selbst erklärter Pazifist und ihm ist ein medialer Gegenwind relativ egal. Wie wär's mit ihm hier?
Wie nenne ich denn eigentlich Politiker, die Deutschland wieder kriegstüchtig machen wollen? Dazu war die deutsche Sprachpolizei doch ziemlich stumm geblieben. Und das, obwohl Kriegstüchtigkeit ja ein Lieblingswort von Goebbels war. Aber wenn nun jemand heute wieder Kriegstüchtigkeit fordert, und damit deutsche Panzer gegen Moskau? Wie nenne ich denn den?
Fragt Dieter Hallervorden. Wir hätten da auch gleich ein paar Ideen. Ihr auch? Schreibt's gerne in die Kommentare.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Web-Tipp. Mhm. Der ist uns heute bereits begegnet in dieser Sendung. Wir finden aber, das Video hat eine größere Aufmerksamkeit verdient und deshalb haben wir es an dieser Stelle nochmal ganz prominent platziert.
Es geht um die Friedensrede von dem Theologen Eugen Drewermann vergangenen Samstag in Ulm. Die ist insgesamt rund 50 Minuten lang und wie wir das von Drewermann gewohnt sind, da legt er den Finger wieder ganz tief in die Wunde der aktuellen Politik und das ist wirklich sehenswert.
Zu finden ist das Video bei YouTube auf dem Drewermann-Kanal. Es trägt den Titel Drewermann Friedensrede Ostermarsch Ulm 2025. Und hier nochmal ein kleiner Ausschnitt.
Alles, was im Krieg und zum Krieg führend ist, hat den Endzweck, wie man Menschen tötet. Wer das begreift, kann nur zu jedem Krieg, zu jeder Kriegsvorbereitung, zu jeder Aufrüstung, zu jeder Kriegsertüchtigung, zu dem dämlichen Geschwätz der Politik, ein Krieg müssen wir führen für den Frieden, ein für alle Mal mit Nein begegnen.
Sagt Eugen Drewermann bei seinem Auftritt beim Ostermarsch in Ulm am 19. April dieses Jahres. Und wir haben das Video natürlich auch unter unserer heutigen Folge noch einmal für euch verlinkt. Und wir schreddern. Und da schreddern wir einen Artikel und auch eine Person. Handelsblatt, glaube ich.
Aha.
Ich geb's dir mal.
Okay, der Gründer des Weltwirtschaftsforums tritt zurück.
Oh.
54 Jahre stand Klaus Schwab an der Spitze des Weltwirtschaftsforums. Nun trat er überraschend schon am Ostersonntag zurück. Für seine Nachfolge werden einige prominente Namen gehandelt. Ja, da frage ich mich, was macht Klaus Schwab wohl jetzt? A. Er wird Papst. B. Er heiratet Melinda Gates. Bei Bill Gates hatte sie natürlich gewisse moralische Zweifel.
Ja.
Bei Klaus Schwab geht es gerade noch so.
Alles astrein. Spannend ist, warum ist er zurückgetreten? Da gibt es jetzt nicht unbedingt, aber gibt es keine Infos. Aber ich habe Benjamin hier mal angestrichen, wer denn eigentlich die möglichen Nachfolger sein könnten. Und da wird es super.
Aha, er hat mich vorher schon gefragt, ob ich es schon weiß. Ich habe gesagt, nein, ich weiß es nicht. Soll ich raten? Ja. Dann habe ich gesagt, Robert Habeck. Fand ich eigentlich ganz plausibel. Aber hier kommt der Text. Gehandelt werden auch prominente Namen wie die derzeitige Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Auch der Name Ursula von der Leyen fiel in der Vergangenheit des Öfteren. Sie hat eigentlich noch 4 Jahre als EU-Kommissionspräsidentin vor sich.
Kann man doch sicher beides machen. Uah. Also ja. WEF müssen wir schreddern, Klaus Schwab müssen wir schreddern, die Vorschlagsliste müssen wir schreddern, alles weg.
Ja, wir müssen Lösungen anbieten vor allem. Also ich würde sagen, wir machen jetzt 1 Jahr Übergangszeit. Das macht dann Christine Lagarde kommissarisch. Dann haben wir 3 Jahre Annalena Baerbock kommissarisch, weil sie ja dann in New York fertig ist. Und
stimmt,
dann kann Ursula von der Leyen übernehmen.
Aber nach dem 1 Jahr Lagarde ist wahrscheinlich der WEF pleite. Das wird nichts.
Und Frau Lagarde verurteilt, aber nicht im Gefängnis.
Weg damit.
Ja, ja.
Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Wir ziehen uns jetzt mal zur Konklave zurück, um zu schauen, was wir euch in den kommenden Wochen präsentieren. Wir sind uns aber auch sicher, auch diese Beratungen werden mit weißem Rauch enden. Es ist gerade wieder sehr viel los und sehr viel in Bewegung. Das ist aber nicht nur schlecht. Veränderung kann ja auch was Gutes bedeuten.
Und es erinnert uns daran, nach dunklen Tagen kommt das Licht. Diese Botschaft ist in diesem Jahr ganz besonders aktuell.
Und wie? Und deshalb raten wir Herrn Merz auch, wenn Sie dieses helle weiße Licht sehen, gehen Sie gerne darauf zu. Wenn es flackert, liegt das vermutlich an der nächsten Dunkelflaute. Aber das macht nichts, denn nächste Woche werden wir die Politik wieder erhellen. Dann, liebe Kontrafunk-Zuhörer, gibt es Ausgabe 272 von Buster Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin Benjamin Grollmer, auf Wiederhören.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.